Down, set, short.
Es ist Freitag, der 29. April 2022. Es ist 5.50 Uhr am Morgen. Draußen ist es hell geworden, die Vögel zwitschern und auf mein Ohr zwitschert auch Adrian Franke.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Ja, du bist offensichtlich noch nicht wieder Vater geworden. Da ist lässt noch richtig? Jemand weiterhin auf sich warten. Aber finde ich auch ganz angebracht, nicht während der ersten Runde, damit du schön die erste Runde vom NFL Draft verfolgen kannst. Und damit wir direkt im Anschluss, wirklich der letzte Pick ist ein paar Minuten her, ja, so unsere ersten Gedanken teilen können. Mhm. Ganz grob zusammengefasst, es ging, ja, langweilig will ich jetzt nicht sagen, aber es ging erwartbar los und dann wurde es immer, immer wilder.
Ja, also natürlich kann man immer sagen, an drei hätte ich aber eher Gardner erwartet oder so. Aber in der Top Ten sind letztlich von den Namen her die Spieler gegangen, die man da ungefähr erwartet hatte. Also war auch wirklich, ich habe mehrmals in der Top Ten Hutchinson auf jeden Fall, Stingley auch, Drake London auch, sind sozusagen 1:1 die Spieler, die ich auf meinem Big Board auch an diesen Spots hatte. Also 2, 3, 8 sind genau da gegangen. Also es waren wirklich die Spieler, die man erwartet hatte. Diese ganzen wilden Gerüchte hier, Thibodeau fällt ganz tief und so weiter. Und dann gehen doch 2 Quarterbacks Top 10. Hat alles nicht gestimmt. Und dann mit Pick 10 fing es im Prinzip an. Pick 10 mit dem Jets-Pick kam der Receiver-Run mehr oder weniger.
Ja, aber da wurde es noch nicht chaotisch.
Also, der Jets-Pick mal geguckt. Genau, der hat so eingeleitet dann. Weil dann auf einmal alle hoch wollten für die Wide Receiver.
Genau, aber die ersten 10 gepickten Spieler waren in meinem Mock-Draft unter den ersten 12 gepickten Spielern. Mhm. Also wirklich keine großen Experimente, wie du schon gesagt hast. Aber ja, dann gab es den Wide-Receiver-Run und dann gab es die ersten Trades. Und es sollten nicht die letzten sein. Es wurde wirklich hin und her gesprungen, hin und her getradet. Die Saints sind hochgekommen. Alle haben gedacht, okay, jetzt kommt der erste Quarterback. Nein. Es kommt
wie damals, wir haben auch drüber gesprochen gehabt. Wie damals, Lamar Jackson, da sind sie hoch für Davenport und dieses Mal für Chris Olave.
Ich hab's aber die ganze Zeit gesagt. Ich habe gesagt, mit diesen 2 First-Round-Picks gehen sie 2 Needs an. Wide Receiver und Offensive Tackle. Und was haben sie gemacht? Wide Receiver, ich hätte niemals gedacht, dass sie für einen Wide Receiver hochgehen. Aber letztendlich, wenn du Chris Olave, und das hatten sie offensichtlich, ganz weit oben hast und davon ausgehst, dass er bis zu deinem Pick nicht mehr da ist, dann kannst du schon die paar Steps noch machen, um deinen Wunschspieler zu holen. Das finde ich nicht verwerflich, aber es hat natürlich trotzdem überrascht. Und dann haben ja noch einige nachgezogen. Und dann gab es noch mehr Wide-Receiver-Trades.
Ja, also es ist wirklich der Draft. Ich glaube, wenn ich die erste Runde unter einen Punkt schreiben oder einen Punkt drüber setzen müsste, würde ich sagen, Wide-Receiver ist die neue Nummer 2 Premium-Position hinter Quarterbacks. Diese gesamte Offseason war ja wilde Wide-Receiver-Verträge, es ist komplett der Wide-Receiver-Markt eskaliert. Sowohl in der Spitze, so in der absoluten Spitze, als auch wirklich so in der Gruppe darunter. Und jetzt eben im Draft, sowohl was die Picks angeht, wir haben es eben gesehen, also Drake London geht an 8, dann geht Wilson an 10 zu den Jets und dann wirklich fangen die Trades nach oben an. Olave, die Lions kommen hoch für Jameson Williams. Ja. Und Jahan Dotson, wo ich gesagt habe, der geht vielleicht so Pick 25, irgendwo zwischen vielleicht Arizona so als sein Ceiling, geht einfach Pick 16 nach Washington. Ja. Also der Wide Receiver Run war dann wirklich absolut da und es unterstreicht, glaube ich, nochmal, wie extrem wichtig Teams mittlerweile diese Position sehen. Und ich werde es nicht kritisieren in dem Sinne, weil für mich ist es die zweitwichtigste Position nach Quarterback.
Ja, aber es gibt ja auch 2 Teams, die Position offensichtlich nicht ganz so hoch ansehen, denn die haben ihre Top-Receiver in dieser ersten Runde weggetradet. Also zuallererst mal die Ravens mit Marquise Hollywood Brown. Das ist jetzt nicht der absolute Star-Receiver, aber trotzdem ehemaliger First-Round-Pick, noch nicht so lange in der Liga, häufig mit Verletzungen zu tun, aber hat immer mal wieder sein Talent aufblitzen lassen. Der wird zu den Cardinals getradet. Und dann gab es ja noch den Mega-Blockbuster obendrauf. Ich hatte ja als Bold Prediction den Deebo Samuel-Trade zu den Jets mit dabei. Aber Das ist ja auf einem ähnlichen Level, dass die Titans AJ Brown, wirklich einen der besten jungen Receiver der Liga, nicht bezahlen wollen, sondern zu den Eagles traden, die den dann auch direkt bezahlen. Also das Ganze war ein abgekartetes Spiel, ne?
Ja, in beiden Fällen. Marquise Brown war dann, nachdem der Trade bekannt wurde, auf der Draftparty der Cardinals. Also
ah ja.
Dieser Trade war auch nicht spontan eingefädelt. Ja, auch das widerspiegelt diesen Draft irgendwo wieder. Wir haben es bei den Cardinals vor allem, haben wir es ganz konkret gehört, die wollen eigentlich einen dieser Top-Receiver. War so ein offenes Geheimnis bei Cardinals-Beatwritern. Jameson Williams ist der, den sie haben wollen. Naja gut, für Jameson Williams kommen die Lions von 32 auf 12 hoch. Der war nicht in ihrer Reichweite in dem Sinne, wenn sie nicht bereit gewesen wären, sehr, sehr viel Draftkapital zu investieren. Und dann, wenn sie das Board weiter gesehen haben, eben wie das sich weiterentwickelt, vermute ich, dass sie das prognostiziert haben eben. Dodson, der früh geht, der ja auch mit ihnen in Verbindung gebracht wurde. Burks geht, bevor sie picken. Mhm. Also das Receiver-Board war ja schon extrem leer gepflückt. Und das war dann halt so die Frage, okay, wartest du bis Pick 23 holst du Spieler wie Carl Aftis, Jermaine Johnson wäre auch da gewesen, so jemand in der Kategorie, also ein Pass-Rusher, ein Edge-Rusher. Oder sagst du halt, okay, wir wollen unbedingt diesen Speedster-Receiver anderweitig bekommen. Es ist ein sehr hoher Preis, das muss man ganz klar sagen. Pick 23, Arizona kriegt noch Pick Nummer 100 zurück, also ein Drittrunden-Pick von den Ravens, zusätzlich zu Marquise Brown. Das ist ein sehr hoher Preis dafür, dass man ihn dann ja auch ja, übernächstes Jahr spätestens bezahlen muss. Aber ich verstehe, warum sie das machen. Sie mochten damals Brown wohl schon in dem Murray-Draft. Also die sind ja im gleichen Draft rausgekommen. Und haben natürlich auch im College zusammen gespielt. Also man vereint, Mama kriegt da eine Wiedervereinigung hin zwischen Kyler Murray und Marquise Brown. Ich glaube auch, das kann sehr, sehr gut werden, sehr, sehr explosiv werden. Der wird in die Christian Kirk-Rolle letztlich reinrutschen. Es ist ein hoher Preis. Ich verstehe es, warum sie es machen trotzdem. Also wenn ihr jetzt den Trade im Vakuum bewerten muss, dann sind die Ravens der klare Gewinner hier, überhaupt keine Frage. Aber ich kann nachvollziehen, warum Arizona das macht und ich glaube, dass der Trade für sie auch funktionieren kann.
Wir haben ja gerade die Titans schon angesprochen, die halt AJ Brown wegtraden. Vielleicht hast du da noch ein, zwei Gedanken zu diesem Trade, weil es ist ja ganz offensichtlich. Ich finde es trotzdem überraschend. Also grundsätzlich kann man ja auch was Positives darüber aus Titans Sicht verlieren, denn sie sagen, okay, den Vertrag, den AJ Brown jetzt direkt im Anschluss von den Eagles bekommen hat, den wollten wir nicht bezahlen. Deswegen traden wir ihn weg. Ich finde, fast ein bisschen günstig. Mhm. Und dann haben sie sich ja, ja sozusagen den Ersatz mit Treylon Burks geholt. Es ist ja ganz klar die Devise, okay, wir wollen AJ Brown nicht bezahlen, wir holen uns eine Alternative. Aber du tradest, wie gesagt, einer der talentiertesten jungen Wide Receiver der NFL weg, der jetzt schon über ein paar Jahre gezeigt hat, was er kann. Und ein Draftpick, gerade Treylon Burks, bei dem einige Fragezeichen am Start sind, das ist ein extrem hohes Risiko, das du da eingehst.
Ja, ja, absolut. Also, ich meine, da gab es ja die Gerüchte, dass es vertraglich nicht so gut aussieht, also dass Brown und die Titans da sehr weit voneinander weg waren. Ganz offensichtlich war das korrekt. Ich finde es halt krass, weil die Titans jetzt damit schon irgendwo so einen gewissen Neustart fast, finde ich, hinlegen. Wir hatten ja letztes Jahr schon die ganze Zeit das Thema, da dachten wir noch mit Julio Jones und AJ Brown, das funktioniert ganz gut. Dann Julio Jones hat halt nicht funktioniert, von dem haben sie sich jetzt schon wieder getrennt. Sie haben Robert Woods hier geholt per Trade. Und dann war es so gut, Brown, Woods ist schon ganz gut, aber eigentlich brauchst du noch einen dritten dazu, damit du nochmal vielleicht angreifen kannst. Und jetzt traden sie ihren Top-Receiver weg. Bin ich sehr gespannt, ehrlicherweise, ob sie vielleicht morgen auf den Quarterback gehen. Die haben ja ihren dann zweiten First-Rounder, den sie dann noch hatten, haben sie ja weggetradet, also sind ja raus aus der ersten Runde mit den Jets. Sprich, wir kommen noch zu den Quarterbacks, da sind noch einige da. Also ob die dann vielleicht ein Kandidat für den Malik Willis oder Desmond Ridder sind und dann so richtig den Rebuild anfangen. Der Preis eben Pick Nummer 18, den sie von den Eagles gekriegt haben, und Pick Nummer 101, also auch ein Drittrunden-Pick, ist schon echt relativ wenig. Ich meine, klar, AJ Brown hat auch immer wieder mit Verletzungen so zu tun gehabt, aber das ist schon echt.
Finde ich nämlich auch.
Der Vertrag natürlich, muss man sagen, kommt da oben drauf. Der wurde ja auch direkt, was schon gesagt, vereinbart. 4 Jahre, 100 Millionen, 57 Millionen garantiert, klar. Aber es ist schon, ich hätte gedacht, dass du für AJ Brown mehr kriegst.
Ja, same. Habe ich auch gedacht. Und ich bin ja sogar jemand, der Treylon Burks mag. Ne? Grundsätzlich.
Ja, der ist halt,
ich war echt positiv bei ihm. Er ist dann bei mir ein bisschen abgerutscht, weil er wirklich nicht gut getestet hat. Aber grundsätzlich, nach dem Tape, mochte ich ihn sehr, sehr gerne. Mhm. Und trotzdem finde ich das ja eine komische, ja. Grundsätzlich eine komische Grundsatzentscheidung, anstatt wirklich AJ Brown zu bezahlen. Scheinbar haben sie den Trend noch nicht ganz mitbekommen, dass du für diese Top-Receiver aktuell so viel Geld ausgeben musst, um sie zu halten. Aber okay.
Oder der wollte vielleicht auch weg. Das kann natürlich auch sein. Also das darf man nie unterschätzen, ja, in diesen Geschichten. Haben wir mit Deebo Samuel gerade die Thematik, hatten wir mit Devante Adams. Und was man bei Marquise Brown so ein bisschen gehört hat, war, dass er halt auch gerne wohl zu Kyler Murray gehen würde. Das ist so ein bisschen mit durchgesickert. Dass dann halt vielleicht die Teams dann sagen, gut, dann bevor wir jetzt hier einen Spieler sehr, sehr teuer verlängern, der vielleicht nicht 100% All-In ist, dann machen wir es lieber anders. Ja, aber also Burks, der witzige Punkt ist ja wirklich, dass viele AJ Brown so ein bisschen als Vergleich hatten für Treylon Burks, also so als Pro-Vergleich quasi, dass sie dann so einen sehr ähnlichen Receiver sich jetzt wiederholen. Ich glaube auch, dass er gerade in dieser Play-Action-Yards-After-Catch-Rolle, dass er da sehr, sehr schnell auch funktionieren wird. Die Frage ist halt wirklich, wie schnell kannst du den Outside spielen lassen und wie funktioniert das dann in dem Gesamtgebilde? Und für die Eagles vielleicht noch ein, zwei Worte. Für die ist es halt eine super Verpflichtung, weil das ist halt der perfekte Komplementär-Receiver zu Devonta Smith. Jetzt haben sie eigentlich alle Optionen, um Jalen Hurts dieses Jahr zu testen. Wir gucken, Jalen Hurts, was haben wir in ihm? Und ne, dann, selbst wenn sie dann sagen, Hurts ist es doch nicht so richtig, dann haben sie eine super Foundation, um nächstes Jahr vielleicht einen neuen Quarterback zu holen. Also für die Eagles, richtig guter Trade aus Titans-Sicht. Schon so die Frage, kommt da jetzt der Rebuild? Jetzt haben sie ein bisschen Munition nochmal angesammelt mit dem Downtrade. Mich würde es nicht wundern, wenn die morgen in Runde 2 einen Quarterback draften.
Ja, man hätte ja schon die Titans meinst du jetzt, ne?
Mhm.
Ja, man hätte ja schon erwarten können, dass sie mit diesem First-Rounder einpicken, weil sie sind vor die Saints und die Steelers gegangen, wo noch kein Quarterback vom Board gegangen ist.
Hätten sie machen können, ja klar.
Hätten sie aber machen auch da können.
Wieder der Receiver-Run und die Wertschätzung für die Receiver generell ist wirklich das Thema dieser ersten Draft-Runde und generell der gesamten Offseason ja eigentlich. Wir haben in der Free Agency permanent drüber gesprochen, als dauernd neue Receiver entweder getradet wurden oder super teure Verträge unterschrieben haben. Ja. Und es war auch wirklich das ganz klare Thema dieser ersten Draft-Runde.
Ja. Lass uns mal die ersten Picks durchgehen. Ich weiß nicht, wie dein Mock-Draft jetzt abgelaufen ist. Du hast ja auf dem letzten Drücker noch mal einen rausgehauen. Zählt der oder zählt dein Spox-Mock-Draft?
Ich muss auch gucken, wo ich mehr richtige Picks habe. Den nehme ich dann.
Ah ja, natürlich.
Nein, also ja, ich habe nur versucht, ein bisschen auf die Gerüchte zu reagieren. Aber selbst da muss man sagen, war einfach viel auch dabei, was überhaupt nicht gestimmt hat. Also diese ganzen Jermaine-Johnson-Gerüchte von wegen der könnte irgendwie höher gehen als Thibodeau und die Jets nehmen den vielleicht sogar an 4. Jetzt haben sie ihn am Ende sogar genommen, aber halt per Uptrade dann an 26. Das war ja der Titans-Trade, den sie dann ganz am Ende noch gemacht haben. Und das ist auch viel mehr die Range, in der ich Jermaine Johnson sehe. Sowohl ihn als auch Karlaftis, der an 30 zu den Chiefs gegangen ist.
Bist du jetzt wirklich in diese Folge gekommen, ohne zu wissen, wie viele richtige Picks du hast?
Ich weiß nicht, wie viele richtig haben. Nee, das weiß ich nicht.
Ach ja, muss ich erst noch zähl nach jetzt. Ich hab ja bei Twitch live gestreamt und das war halt nochmal irgendwie ein, also erstmal für alle, die dabei waren, vielen Dank für den Support. Es waren über weite Strecken über 1000 Leute mit dabei. Komplett irre. Hat mega Spaß gemacht. Aber das ist natürlich dann nochmal ein ganz anderer Fokus auf diesem Mockdraft, weil ich auch gesagt habe, ne, 10 Euro Spende pro richtigen Tipp. Letztes Jahr waren es 90 und dann ging's los. Trevor Walker richtig. Zu den Jaguars, Aiden Hutchinson richtig, zu den Lions, Derek Stingley, damit haben die wenigsten gerechnet, aber der ist zu den Texans gegangen, hatte ich 3 von 3. Da wurde schon gemunkelt, dass das ein ganz teurer Abend wird für mich. Es waren am Ende 6 richtige, mit dem, also bin ich absolut zufrieden mit 6 richtigen, voll. Wenn du mir das vorher angeboten hättest, hätte ich das sehr gerne genommen. Ja, aber die ersten 3 halt genailed. Dann gab es noch Ike Ekwonu zu den Panthers an 6. Habe ich noch Chris Olave habe ich zu den Saints gemockt, auch wenn ein paar Picks später. Und ja, Kenny Pickett. Wollen wir, bevor wir durch die Top 10 noch mal gehen, kurz über die Quarterbacks sprechen? Weil da muss ich schon eine kleine Victory Lap drehen, ne?
Also, du hast ja immer gesagt, du siehst halt keinen Quarterback, der Top 10, Top 12 Potenzial hat und deswegen würdest du auch keinen da draften. Ne? Das war ja immer so dein Punkt.
Genau, ich habe dann aber irgendwann, nachdem ich mich natürlich intensiv, viele Leute denken, dass wir unsere Mockdraft so aus dem Bauch heraus machen, dass wir so raten, was passieren könnte. Was man dabei aber bitte bedenken sollte, ist, wir, also ich mache es so und ich bin mir ziemlich sicher, du machst es auch so. Jedes Team, da wird komplett in die Gerüchteküche eingetaucht. Da wird wirklich alles konsumiert, was über dieses Team geschrieben wird, und dann wird gefiltert, was könnte stimmen, was könnte nicht stimmen. Ne? Also wir wägen so ein bisschen ab, welches Gerücht könnte zutreffen, welches nicht. Und was, finde ich, immer mitgeschwungen ist die letzten Wochen, dass die Teams wirklich auch die Quarterback-Gruppe nicht so positiv sehen. Dass die wirklich, dass viele Teams sehr, sehr skeptisch sind. Mhm. Und dann habe ich erst gesagt, ja, keinen in den Top 10. Dann sind sehr viele in die Richtung gegangen. Habe ich noch mal einen draufgelegt. Und letztendlich kam es tatsächlich so. Kein Quarterback-Pick in den ersten 19 Picks. Das war meine Bold-Prediction. Du hast auch eine Bold-Prediction getroffen. Reden wir gleich noch mal drüber. Aber erster Quarterback an Pick 20 und es war tatsächlich Kenny Pickett. Da musste ich mir noch einiges an Gegenwind gefallen lassen hier in dem kleinen Explain Yourself nach meinem Mock-Draft.
Ja, hätte ich auch absolut nicht gedacht. Vor allem hätte ich nicht gedacht, selbst wenn man sagt, okay, die Quarterbacks gehen tiefer, es ist vielleicht nicht die Klasse, die mögen die Klasse nicht so sehr, die Teams. Ich hätte niemals gedacht, dass keiner Top 15 geht. Einfach vom Value der Position her. Okay, man sagt, ja, gut, die Klasse ist nicht so toll, aber es ist jetzt auch nicht eine horrend furchtbare Klasse. Es gibt ja schon Talent drin. Und einfach von der Nachfrage auf der Quarterback-Position, wie viele du eigentlich immer wieder dann auf der Suche sind, hätte ich halt gedacht, dass da zumindest einer so irgendwie 12, 13, 14 vielleicht hochtradet und da einen nimmt. Ich habe gelesen, es ist das erste Mal seit 96, dass kein Quarterback Top 18 gedraftet wurde. Was ja einfach nicht zur modernen NFL passt. Also das ist wirklich ein krasses Statement, wie die Teams zum einen die Quarterback-Klasse gesehen haben und dann zum anderen vielleicht auch noch mal, das haben wir im Vorfeld, haben wir das ganz oft gehört, dass viele Teams in dem Draft nur so 16 bis 18 First-Round-Prospects sehen, von der Grade her. Und dass dann halt vielleicht die Hemmschwelle noch mal größer ist, zu sagen, wir nehmen da wirklich einen Quarterback da oben, sondern man eher halt die Top-Prospects, die man hat, irgendwie, die halt draftet und dann dementsprechend weiter hinten haben wir es ja auch gesehen, dass dann eben Teams runtertraden, dass Teams aus der ersten Runde raustraden. Buccaneers sind ja zum Beispiel auch rausgegangen aus der ersten Runde oder eben dann ihren Pick wie Arizona lieber für einen Proven Veteran wegtraden.
Proven Veteran zu Marquise Brown ist natürlich. Klingt irgendwie falsch, aber im Vergleich zu einem Rookie schon. Ja. Natürlich. Ja, aber man muss fairerweise sagen, ich habe damit gerechnet, dass echt die Quarterbacks spät gehen könnten. Ich habe ja auch gesagt, ich bin mir unsicher. Das ist irgendwie so mein Bauchgefühl. Und spannend war ja dann auch zu sehen, wirklich am Donnerstag, Daniel Jeremiah, Peter Schrager, Mel Kiper haben alle Quarterbacks frühestens mit dem 19. Pick zu den Saints gehabt. Ja. Also da hat sich schon was abgezeichnet. Womit ich aber fairerweise nicht gerechnet hätte, ist, dass nur ein einziger in der ersten Runde geht. Ich hätte wirklich viel Geld drauf gewettet, dass noch ein Team irgendwie wieder reinkommt zum Beispiel und Malik Willis nimmt. Oder dann halt, die Vikings sind ja dann weit runtergegangen.
Die wären eigentlich ein super Spot gewesen, ja.
Ja, da einen nehmen. Aber die NFL mag diese Quarterback-Klasse nicht. Es ist einfach so. Und da ist mal wirklich tatsächlich das, oder ich finde auch in vielen Fällen, gerade wenn wir uns die Top 10 angucken, die NFL hat es dieses Jahr sehr ähnlich gesehen, was die Einschätzung von den Spielern angeht, wie viele Analysten und teilweise auch wieder Konsens, mit ein paar Ausnahmen.
Ja, gut, ich bin immer noch der Meinung, dass ich es einfach krass finde, dass Pickett dann der eine ist, der geht.
Also das finde ich, also versteht mich nicht falsch. Ich meine, wir waren beide skeptisch. Ja. Kenny Pickett als erster Quarterback ist, Wahnsinn ist vielleicht ein bisschen groß, aber
ist schon bold. Krass. Also finde ich schon echt krass. Und ich hätte verstanden, wenn du sagst, wir gehen auf Willis eben für die Upside. Oder wenn du sagst, du willst einen, der schnell spielen kann. Aber das ist halt für mich ehrlicherweise Desmond Ridder eher.
Für mich auch.
Weil Pickett, der wird ja oft so dargestellt als dieser, er kann sofort starten, Quarterback und so. Ich glaube, dass Pickett hinter dieser Steelers-Line Probleme kriegen wird, weil er halt nicht gut darin ist, die Pocket zu navigieren. Und weil er in meinen Augen nicht so sofort Starter-ready ist, wie er da teilweise gemacht wird. meine, wird jetzt natürlich als First-Round-Quarterback hast du die entsprechenden Lorbeeren, die du mitbringst, aber rein sportlich würde es mich nicht wundern, wenn der Probleme hat, erstmal an Trubisky vorbeizukommen. Und das ist jetzt wirklich nicht als irgendwie blöder Witz oder sowas gemeint, sondern Pickett war für mich ein Zweitrunden-Quarterback in diesem Draft am Ende. Ich hatte den in meinen, ich glaube, ich hatte den in den 40ern oder so, ich kann auch gerade kurz nachschauen, ich hatte den auf 47 auf meinem Big Board. Mhm. Platz 47 und ich glaube einfach nicht, dass der die Antwort ist. Ich war wirklich überrascht, gerade weil wir bei den Steelers ja auch immer gehört hatten, dass die Willis so mögen. Klar, die Pickett-Hometown-Connection ist irgendwo da, aber ich dachte, wenn Pittsburgh einen Quarterback nimmt, dann wird es Malik Willis sein.
Es gab aber mindestens genauso viele Gerüchte rund um Pickett.
Die gab es, ja.
Und es war ja, konnte ja nur in zwei Richtungen gehen. Also niemand wusste wahrscheinlich mehr über Kenny Pickett als die Pittsburgh Steelers, weil, ne, ich meine, er hat in Pittsburgh gespielt und wahrscheinlich, also da wird so viel wahrscheinlich irgendwie miteinander verbunden sein, connected sein. Und das kann einfach nur bedeuten, entweder wissen sie so viel, was sie dann abschreckt, oder sie sagen, oder sie wissen irgendwas, was andere vielleicht nicht wissen und sagen, das ist der Nummer 1 Quarterback. Letztendlich haben sie sich für den entschieden. Wollen wir nochmal durch die Top 10 gehen, oder?
Ja, gerne.
In aller Kürze, weil über ein paar Picks haben wir jetzt auch schon gesprochen. Mhm. Trevon Walker an der 1. Ich habe es im Stream gesagt, ich wäre auf Offensive Tackle gegangen, auch wenn man jetzt mit Cam Robinson verlängert hat. Und wenn nicht Offensive Tackle, dann Aiden Hutchinson. Für mich der beste Spieler im Draft. Trevon Walker, eine Projection, ein Athlet, aber noch kein Pass Rusher. Ja, aber es war dann irgendwie dann doch zu erwarten. Ne?
Ja, ich meine, was man bei Walker sagen muss, der Floor ist, glaube ich, höher, als ihm teilweise zugesprochen wird. Nicht als Pass-Rusher, aber der wird halt wahrscheinlich als Rookie einer der besseren Edge-Run-Defender sein in der NFL. Mhm. Ich verstehe es ein Stück weit, wenn man gerade halt bei dieser Klasse auf die Elite-Upside auf einer Premium-Position geht. Wir haben ja so oft drüber gesprochen, dass es eine Klasse ist, ohne vielleicht jetzt so die absolute Elite-Spitze, sondern eher mit einem breiten Mittelfeld, aber nicht mit der absoluten Elite-Spitze. Und wenn du die Möglichkeit dann siehst, hier ein Elite-Talent zu bekommen, das zu entwickeln, kann ich es ein Stück weit nachvollziehen, wie du zu der Entscheidung kommst. Gleichzeitig sage ich aber auch, gerade ein Team wie Jacksonville, das so viele hohe Draftpicks in den letzten Jahren hatte und wo so wenig Spieler bei rausgekommen sind, die überhaupt noch da sind, geschweige denn einen Impact haben oder Stars für die Jaguars sind, da ist es schon noch mal ein krasseres Risiko im Vergleich zu einem Aiden Hutchinson, der halt einen viel, viel höheren Floor hat. Also ich verstehe, wie sie zu der Entscheidung kommen für die Upside auf einer wichtigen Position. Aber es ist trotzdem ein ziemlicher Risikopick, gerade, finde ich, weil es Jacksonville ist.
Ja, absolut. Es ist ein Hit-or-Miss-Pick. Wir werden sehen, ob es sich auszahlt. Ich glaube, wir müssen nicht über jeden Einzelnen sprechen. Aiden Hutchinson dann an 2 zu den Lions. Das ging auch relativ schnell. Die haben wahrscheinlich gesagt, okay.
10 Sekunden auf der Clock oder sowas in der Richtung, ja.
Ihr wollt ihn nicht, wir nehmen ihn gerne. Ja. Derek Stingley dann, wie gesagt, mein dritter richtiger Tipp gewesen. Gefällt mir natürlich super, weil letztendlich war er mein Nummer 2 Spieler insgesamt in diesem ganzen Draft. Der Cornerback geht zu den Texans und direkt danach der andere Cornerback mit Sauce Gardner zu den Jets.
Ja, schön, also der Gegensatz. Bei Houston hat es jetzt hier wichtige Gerüchte auch dann die letzten ein, zwei Tage mehr und mehr gegeben, dass es Corner zumindest wird, Gardner oder Stingley. Was mich ein bisschen gewundert hat, ehrlicherweise, mit Lovie Smith, weil jetzt seine Defense nicht unbedingt auf die Elite-Cornerbacks setzt.
Aber ich glaube, dass Lovie Smith jetzt nicht das allerhöchste Standing in der Franchise
ist wahrscheinlich
hat.
Richtig.
Und der GM kommt von einer Franchise, wo viel mit guten Man-Coverage-Cornerbacks gearbeitet und sehr erfolgreich gearbeitet wurde mit den Patriots. Also ich fand das schon sehr schlüssig eigentlich.
Ja, nee, ich glaube auch genau, das ist genau der Weg, wie sie dahin kamen. Also da sozusagen hat die Gerüchteküche gestimmt. Und bei den Jets war es ja wirklich so das genaue Gegenteil. Da hieß es, okay, an 4 Jermaine Johnson. Wenn nicht Jermaine Johnson, dann nehmen sie Ike Ekwonu. Die gehen dann vielleicht Tackle, Guard. Beides halt einfach nicht. Und zwar mit beiden Picks nicht, sondern sie gehen wirklich Corner und Receiver. Gardner ist ein super Fit für diese Defense. Also ich musste direkt an Richard Sherman unter Robert Saleh denken. Und in diese Rolle wird jetzt Sauce Gardner rutschen. Und ich glaube, das wird sehr, sehr gut für die funktionieren.
Ja, war ja sogar mein Wunschpick in unserem Wunsch-Mock-Draft vor einer Woche. Dann Kayvon Thibodeau, den hatte ich eher bei den Jets gesehen. Geht zu den Giants, das hätte ich nicht gedacht. Ja. Da gab es so ein paar Gerüchte, dass man den nicht so gut fand in den Interviews.
Auch
fand.
Wieder Quatsch, ja.
Aber das war dann letztendlich Klatsch, aber Quatsch. Ja, und die Panthers, da ist es dann so gekommen, wie ich es erwartet habe, wenn Ike Ekwonu noch da ist an 6, dann traden sie nicht zurück für jeden Preis, sondern nehmen diesen Offensive Tackle für die O-Line.
Ja, also Thibodeau, für mich auch perfekter Spot für ihn, dass der in die Defense von Wink Martindale kommt, zusammen mit Azeez Ojulari, so ein bendy, explosives Pass-Rusher-Duo. Ich glaube, die Giants könnten defensiv richtig Spaß machen. Und Ekwonu, also ich hätte nicht erwartet, dass Carolina die freie Tackle-Auswahl hat, muss ich sagen. Ich hätte schon gedacht, dass einer davor geht zu irgendeinem dieser Teams. Und ja, es war immer Quarterback oder Tackle für die Panthers. Ich war ja dann am Ende auch auf der Tackle-Seite. Ich persönlich hätte Ekwonu nicht unbedingt genommen. Ich glaube, dass der in der NFL ein bisschen Probleme kriegen könnte in Pass-Protection. Vielleicht irgendwann eher ein Guard sein wird als ein Tackle. Aber ich verstehe zumindest den generellen Gedankenprozess. Die werden eine Run-Heavy-Offense haben. Da bin ich mir sicher, egal wer der Quarterback ist. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass wir in den nächsten paar Tagen einen Baker-Mayfield-Trade hier bekommen und der dann der Panthers-Quarterback wird.
Ja, oder die Titans sind wirklich ein Quarterback und Tannehill ist available. Wer weiß. Dann haben wir den nächsten Offensive Tackle mit Evan Neal, der zu den Giants geht. Keine große Überraschung, dass die mit einem ihrer beiden Picks einen Tackle nehmen. Ich hatte Charles Cross erwartet, es wurde Evan Neal. Dann Drake London, erster Wide Receiver vom Board. Da gab es wirklich viele Gerüchte, die ich ignoriert habe in meinem Mockdraft, aber das war keine große Überraschung. Ja. Spannend jetzt einfach, Kyle Pitts und Drake London, schon zwei grundsätzlich ähnliche Spielertypen da jetzt in der Falcons Offense.
Und natürlich beide Size-Mismatches jeweils, also die kannst auch beide viel rumschieben. Ich hatte London in meinem Mockdraft in meinem letzten, glaube ich, sogar bei Atlanta mit einem Downtrade, weil es gab auch so ein bisschen Gerüchte, dass der vielleicht ein bisschen später gehen wird, aber dass die Falcons Receiver gehen, hat sich die letzten Tage auf jeden Fall abgezeichnet. Und ich mag den Pick für ein Team, das halt einfach alles braucht. Und immer irgendwo müssen sie mit dem Rebuild anfangen. Jetzt haben sie mal zwei echte Waffen, die im Passspiel auch wirklich produzieren können, die Mismatches sein können. Ja, wie gesagt, irgendwo musst du anfangen. Ich finde, Kyle Pitts und Drake London ist nicht der schlechteste Start.
Und dann die beiden letzten Picks in den Top 10. Charles Cross bei den Seahawks.
Das hätte ich nicht gedacht.
Ich auch niemals. Dieser Pass-Protector, dieser vermeintlich beste Pass-Protector zu den Seahawks. Ja. Das war wirklich überraschend, dass sie Offensive Tackle gehen. Okay, aber
ich hätte gedacht, dass die Penning über Cross haben, ehrlicherweise.
Ja, tatsächlich, ich auch. Ja. Und Garrett Wilson dann zu den Jets. Ich sag mal so, die Jets werden mein Home Run Gewinner gewesen von diesem Draft, weil sie haben ja dann noch ein drittes Mal gepickt mit Jermaine Johnson, wo es Gerüchte gab, dass sie ihn vielleicht sogar an 4 nehmen könnten an 26. Finde ich einen super Pick. Ich finde Ahmad Gardner einen super Pick. Wenn sie hier Jameson Williams genommen hätten, dann hätten die Jets bei mir persönlich komplett abgeräumt.
Hätten
wir
auch
Garrett Wilson
gefallen,
auch nicht verkehrt.
Wilson und Elijah Moore ist natürlich ein super dynamisches Duo, auf jeden Fall. Ich hätte auch Williams noch ein bisschen mehr gemocht hier, einfach vom Spielertyp her, so nochmal ein anderer Receiver. Aber das war ja wirklich so der Knackpunkt dann im Draft, was ich vorhin gesagt hatte. Wilson geht als zweiter Receiver an 10 schon. Und dann haben halt die Teams angefangen, okay, jetzt müssen wir, wenn wir einen dieser Top 4, 5 Receiver haben wollen, müssen wir hochkommen. Und das haben die Saints dann gemacht mit Olave. Auch da nochmal echt, also ja, jetzt dieser Trade natürlich nicht ganz so teuer, aber schon, wenn man es im Gesamtpaket sieht, haben die halt schon echt richtig viel ausgegeben, um sich dann im Endeffekt Chris Olave zu holen mit dem Pick. Und Detroit kommt hoch von Pick 32 eben, 32, 34 und 66 für 12 und 46. Nicht so teuer, was
günstig.
Auch nochmal ist günstig, ja. Was auch nochmal unterstreicht, glaube ich, dass halt wirklich viele runter wollten, viele Teams und wenige hoch. Mit Minnesota hatte man das auch gehört, dass die runtergehen wollen.
Ja, aber da haben sie sich, finde ich, unter Wert verkauft. Du gehst von 12 schon ein bisschen, auf 32 und dann kletterst du vielleicht in der zweiten Runde noch ein bisschen.
Und kriegst 66 noch,
Und kriegst 66? Das ist mir viel zu wenig, ehrlich gesagt.
Ist wenig,
auf
jeden Fall.
Für diesen Dropdown, da ist haben wenig, die Lions Also, wir können ja hier diese kleine Shortfolge abschließen mit so den Instant-Gewinnern.
Gerne, ja.
oder vielleicht hast du auch einen Verlierer im Kopf nach der ersten Runde.
Ja, ein, zwei schon.
Für mich,
ja.
Also ich habe gerade die Jets angesprochen. Mhm. Für mich sind es aber die Lions. Die Lions nehmen an zwei, mhm, in meinen Augen den besten Spieler des Drafts und meinen Nummer 1 Receiver an 12. Gehen zwar sehr hoch, aber wir haben es gerade besprochen, ich fand, das war ein günstiger Sprung, um von 32 an 12 zu kommen. Also, das hätte ich so günstig niemals erwartet.
Vergleichsweise und günstig, ja.
Nehmen sie hier halt auch noch einen in meinen Augen super Spieler. Finde ich, gehören auf jeden Fall zu den Gewinnern.
Ja, es ist vergleichsweise günstig. Ich glaube, es ist immer wichtig, auch diese Trades halt mit Blick auf die Draftklasse sich anzuschauen. Und wir hatten halt dieses Jahr die Situation, dass ganz viele Teams in dieser 12, 13, 14 Range runter wollten und niemand hoch. Und natürlich ist es dann eher ein Markt für die Käufer sozusagen, also wo halt der Markt die Teams bevorzugt, die hochgehen wollen. Es ist viel investiert in beiden Fällen, Olave im Gesamtpaket und Williams dann jetzt, was die Lions unterm Strich sozusagen ausgeben, um Jameson Williams zu haben. Aber ich glaube, es kann sich gerade bei Williams, kann sich das am Ende, kann sich das trotzdem lohnen, weil sie auch nochmal einen Pick zurückkriegen. Also sie verlieren in Anführungszeichen ja sozusagen nur einen Pick dann. Ich habe drei klare Gewinner. Der erste kann ich ganz schnell machen, sind die Giants. Die haben halt einfach mit Thibodeau und Evan Neal so ein bisschen das wie die Lions, glaube ich, bei dir. Giants haben halt bei mir zwei Top-5-Spieler auf meinem Board gedraftet, die Needs erfüllen, die beide, glaube ich, super reinpassen werden. Also die sind so ein ganz simpler Gewinner. Der herausstechendste Gewinner für mich ist Baltimore.
Ja.
Die kriegen Kyle Hamilton an 14. Traden dann, gut, sie verlieren natürlich Marquise Brown, fairerweise muss man sagen, das macht sie jetzt nicht besser.
Das hat sie für mich so ein bisschen.
Aber sie kriegen,
ich
halt
finde die Picks super, Value. Aber. Absolut, aber sie geben halt auch einen Starting Receiver.
Genau. Aber sie kriegen halt guten Value zurück, traden dann ja sogar noch mal ein bisschen runter, um sich sozusagen, weil sie haben ja den, sie haben mit dem Drittrunden-Pick haben sie ja zurückgeschickt nach Arizona im Zuge dieses Trades und traden dann wieder runter, um sich noch mal einen Pick zurückzuholen, mit dem Pick, den sie von den Cardinals hatten, und kriegen dann halt Tyler Lindebaum, der halt auch so ähnlich wie Hamilton, das sind so diese No-Brainer-Prospects in diesem Draft, nicht auf absoluten High-Premium-Positionen, aber die werden halt für Baltimore Plug-and-Play-Starter sein. Gerade dieses Safety-Duo, das sieht halt schon richtig, richtig gut aus jetzt, wie die das mit Marcus Williams, den sie ja geholt haben. Und du packst dann einfach einen Kyle Hamilton da daneben. Das sieht schon extrem stark aus. Und dann mehr von den Spielern noch mal her, wo sie gekriegt haben. Ich meine, sie sind auch dann einmal hochgetradet, nicht ganz günstig, nicht zu sagen sogar einigermaßen teuer. Aber es ist Kansas City, die halt in meinen Augen mit McDuffie und Carl Aftis zwei richtig, richtig gute Spieler bekommen haben für ihre Defense.
Ja, schon. Ich bin kein großer Trent McDuffie-Fan. Ich bin nur Mittel-George Carl Aftis-Fan. Also auch nicht gerade hoch bei dem. Und vor allem, wie die Packers auch, die Packers noch extremer, dass diese beiden Teams aus der ersten Runde ohne Wide Receiver rausgehen, ist für mich überraschend. Und vor allem die Packers, ich weiß, es ist jedes Jahr das Gleiche, aber die Packers picken zwei Spieler, wo man allein vom Positional Value sagt, ja, da gibt's in der Defense andere Positionen, die wahrscheinlich wertvoller sind. Mhm. Das sind beides Interior-Defense-Positionen, Off-Ball-Linebacker und Defensive Tackle, gehen einfach mal wieder zweimal Georgia, gehen ohne Wide Receiver aus der ersten Runde, wo du gerade Devonte Adams abgegeben hast, Marquez Valdes-Scantling verloren hast. Ich will mich nicht jedes Jahr wiederholen, aber ganz komische Art und Weise, auch Positional Value zu sehen. Also ungewöhnliche Art und Weise.
Stimme ich voll und ganz zu. Und da finde ich, da gehört noch ein anderes Team mit rein in der Range dann, und das ist Jacksonville, die einen sehr teuren Linebacker in der Free Agency sich eingekauft haben und dann noch mal hochtraden jetzt, um Devin Lloyd zu draften. Das ist einfach viel zu viel Kapital auf Linebacker investiert. Und die Packers haben ja auch Devondre Campbell bezahlt.
Ja, genau.
Und draften dann 22 Quay Walker. Aber ja, ich meine, wir hatten halt, ich hatte ja eine meiner Bold Prediction waren ja 7 Receiver in Runde 1. Wir hatten 6 bis Pick 18 und dann keinen mehr. Also knapp verfehlt. Aber das ist ja auch das, was ich gesagt hatte. Für mich, ich habe halt George Pickens da noch mit drin. Da gab es dann so ein paar Gerüchte, dass der nicht so toll interviewt hat bei manchen Teams. Aber für mich gibt es halt einen klaren Cut auch wirklich für mich war es Top 7, mit Pickens halt noch dabei. Wenn man den jetzt rausnimmt, dann wären es 6 Receiver. Und danach ist es für mich Day 2. Und dann gehst du halt mehr in die Roleplayer-Kategorie. Ich kann mir gut vorstellen, dass Green Bay auf einen Receiver wie Alec Pierce oder sowas dann geht an Tag 2. Oder vielleicht sogar Pickens an Tag 2. Mal gucken. Aber da war wirklich der trotzdem, Cut. Und der Draft hat das, finde ich, unterstrichen.
Ja, aber trotzdem, wenn du an 28 Devontae Wyatt, einen Defensive Tackle und George Pickens, einen Wide Receiver, den ich vom Talent her durchaus hier in der Range nehmen würde. Wir sind nicht bei den Interviews mit dabei, aber trotzdem, allein vom Positional Value. Aber gut, ja, das haben die Packers haben seit 2002 keinen Receiver in der ersten Runde gedraftet, auch dieses Jahr nicht. Ist okay. Lass uns die erste Runde abschließen mit dem strangesten Pick der ersten Runde. Es sind mal wieder die Patriots. Ich hab's im Mockdraft gesagt. Es macht keinen Sinn, Patriots-Picks zu predikten, weil es kommt anders. Cole Strange, Chattanooga heißt das College. Chattanooga. Offensive Guard.
Super athletischer Guard. Passt absolut in das Patriots-Profil. Ich hätte ihn in Runde 3 gedraftet.
Ja, das ist doch ein schöner Abschluss. Es sind noch viele, viele spannende Spieler auf dem Board.
Ja, ganz viele, ja. Wir können vielleicht ich kann noch ein, zwei sagen. Ich habe jetzt hier gerade mein Big Board auf. Pickens und Willis haben wir schon angesprochen. Boye Mafe natürlich, die Edge-Rusher, Ojabo, Bonito, die kommen jetzt alle. Viele Edge-Rusher.
Das ist das, was ich bei den Jaguars gesagt habe.
Genau, was wir auch vorher, hatten wir vorher gesagt. Drake Jackson natürlich auch. Pierce habe ich schon angesprochen, Receiver. Da gibt's Calvin Austin beispielsweise ist da auch noch mit dabei. Sky Moore ist da auch noch mit dabei. Und natürlich die ganzen Quarterbacks.
Sind ja fast alle, ich glaube, die werden jetzt rieseln, ehrlich gesagt.
Ja, denke ich
glaube,
auch.
Wir werden Desmond Ridder, Sam Howell, Malik Willis, Matt Corral werden wir alle jetzt in der ersten Hälfte der zweiten Runde oder
sehr, sehr in der zweiten Runde auf jeden Fall.
Ja. In der zweiten Runde, sagen wir es mal. Ja. Bernhard Reimann, einer, der noch für die erste Runde irgendwie
denke
in Frage
auch, da
kam.
Ich die Colts so ein bisschen auf dem Zettel. Ich könnte mir vorstellen, dass das einer für die ist. Cornerbacks, habe ich gerade schon gesagt, ich weiß gar nicht, bin auch nicht mehr ganz fit. Andrew Booth auf jeden Fall, Kyler Gordon.
Andrew Booth, ja.
Die sind ja auch noch beide da. Also Trey McBride, der Top Tight End, ist auch noch da. Da ist schon echt noch viel, 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 viel da. Und ich glaube auch, gerade die Teams, die Pass Rusher suchen, werden echt, und das hatten wir ja gesagt vorher, werden echt noch was finden.
Ist natürlich frech von dir, dass du sie nicht von alleine erwähnst, aber es ist auch kein Running Back in der ersten Runde gegangen. Kenneth Walker und Breece Hall werden ziemlich bald vom Board gehen, glaube ich. Mal sehen.
Ja, das ist ein bisschen die Frage, wir hatten es ja überlegt vorher.
Ja, wer?
Wer draftet da einen?
Ja, doch, ich glaube, Kenneth Walker und Breece Hall, die beiden gehen in der
zweiten
Runde.
Beide Runde 2, sagst du?
Ich glaube schon. Zwei zumindest. Zwei Running Backs in Runde 2. Das soll's auf jeden Fall.
Einer Runde 2, einer Runde 3.
Ich glaube,
also von den beiden.
Drei.
Von den beiden, ja.
Das soll's aber gewesen sein. Doch, wieder länger als gedacht. Ich muss ins Bett, Adrian. Das war unsere Instant Reaction auf NFL Draft Runde 1. Letzte Worte, Adrian. Jetzt verabschieden wir dich jetzt wirklich mal in Elternzeit oder kommst du dann in zwei Tagen wieder hier mit in den Podcast?
Nee, also die Draft Recap Folge wirst du auf jeden Fall mit Jan machen. Ich plane mal nichts weiter. Sagen wir es mal so.
Ja, fair. Fair enough. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Freitag, ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nach den restlichen 6 Runden Draft nächste Woche, Donnerstag, allerspätestens. Macht's gut. Ciao.
Ciao.